herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, voll cool, Bible Study wieder einmal. Ist ja momentan immer nur alle zwei Wochen. Und wir sind ja dran in dieser Serie, also wir haben letztes Mal eine neue Serie angefangen über Zahl 4 und vor allem über die vier Evangelien. Und ich habe Ben gefragt, ob er kurz nach einem Zeugnis erzählen, weil er hat etwas erlebt 2007, was mit dem Matthäus-Evangelium sehr viel zu tun hat, weil dort innen ist ja die ausführliche Bergpredigt von Jesus. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du Bergpredigt lesest, oder wie es dir früher gegangen ist, wie du Bergpredigt gelesen hast, ob du nachher mega ermutigend gsi bist, oder ob du mega down gsi bist. Und kannst du kurz erzählen, einfach das, was du erlebt hast, danke.
Ja. Kennen die Bergpredigt überhaupt? Ja, gut. Gut. Dort gibt's die wunderschönen Seligpreisungen. Die sind super, aber es gibt auch andere Sachen. Und das ist mir wirklich so gegangen. Jedes Mal, wenn ich Bergpredigt gelesen habe, bin ich frustriert gewesen nachher. Und ich habe gesagt, Jesus, das kann es doch gerne nicht sein. Du machst es ja noch viel schwieriger für mich, als das Alte Testament. Ich habe gesagt, im Alten Testament steht, du sollst nicht töten. Aber du sagst, wenn du nur schon deinen Bruder hassest, bist du ein Totschläger. Und im Alten Testament steht drin, du sollst nicht Ehe brechen. Und da steht, wenn du nur schon eine Frau mit begehrendem Blick anschaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Er hat gesagt, Jesus, es geht doch gar nicht. Du machst es noch viel strenger, zum gottgefällig leben, als das Alte Testament macht. Und als ich 2007 das erste Mal an der Hillsong-Konferenz den Joseph Prince gehört habe, wo ich bis dahin nicht gekannt habe. Ich denke, das will der Asiate, ich will die Amerikaner hören, ich will die Australier hören. Hat er Predigt, er hat nicht über Bergpredigt geredet. Aber in dem Moment, oder in den 45 Minuten, wo ich in dieser Predigt zugelassen habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und neben dem, dass ich einfach angefangen habe, ganz viele Zusammenhänge aus Gottes Wort zu verstehen, wo ich kennt habe, weil ich aufgezogen worden bin im Wort Gottes, weil mein Vater mich gelehrt hat, die Bibel ist wichtig, lese die Bibel. Plötzlich sind die ganz vielen Fragezeichen, die ich drin hatte, die für mich nicht aufgegangen sind, wie auf einen Klapf weg gewesen. Und ganz speziell das mit der Bergpredigt. Lange das? Muss ich etwas mehr sagen? Ist das gut? Das ist gut. Okay, dann machst du jetzt weiter.
Danke vielmals. Also, lass uns rein starten in den zweiten Teil eigentlich von dieser Serie. Vier Evangelien. Und wir haben ja so gesagt, dass wir jetzt einfach immer gerade fortlaufend machen, dort, wo wir das letzte Mal eigentlich aufgehört haben. So, wenn du jetzt das noch nicht nachgelassen hast von letztem Mal, dann lass es halt morgen oder irgendwann nach, was wir letztes Mal durchgenommen haben. Wenn es schon online ist. Es ist noch gar nicht online! Wenn du nicht da gewesen bist, Becha! Ja, gell? Becha! Entschuldigung, musst du einfach da rausschneiden, gell? Also, der Timon macht damit unseren Podcast. Danke vielmals. Also, wenn du im Neuen Testament anfängst zu lesen, dann steht, in meiner Bibel steht Neues Testament. Und nachher fängt es an mit diesen vier Evangelien. Also, ich habe es ja da kurz aufgeschrieben. Matthäus, Markus, also auf der linken Seite, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das sind eigentlich alles Geschichten über Jesus, wo er auf der Erde gelebt hat und wo er seinen Dienst tun hat. Und wir haben letztes Mal im Alten Testament geschaut, dass zum Beispiel der Vorhang im Tempel oder der Vorhang in der Stiftshütte, die vier Gesichter von Jesus sind auf dem Vorhang drauf. Und eins ist das Gesicht von einem Leu, was einem König gleichkommt. Das eine ist das Gesicht von einem Ochs oder von einem Stier, was einem Diener, also was eigentlich symbolisch ist von einem Diener. Das andere ist ein Menschengesicht, was logisch wie ein Mensch ist. Und im Johannesevangelium oder halt die Piktogramme oder die Bilder kommen durch das ganze Alte Testament durch vor und auch im Neuen Testament in der Offenbarung ein paar Mal. Johannesevangelium ist das Evangelium, wo Jesus als Gott dargestellt wird und das Bild oder das Tier dafür ist der Adler. Und das haben wir letztes Mal ein bisschen detailliert angeschaut. Sobald es online ist, können wir es nachlesen. Ich werde jetzt einfach weitergehen. Und ich hoffe, ich schaffe es wirklich. Ich hoffe, ich schaffe es wirklich. Weil mir ist es immer so wichtig, dass alle irgendwie auf der gleichen Page sind und alle am gleichen Ort. Aber wenn du anfängst zu lesen, dann hast du vier, sozusagen, Zeitzeugen, die berichten über das Leben, das Jesus hatte, als er auf dieser Erde war. Und jeder Bericht ist sozusagen aus einer anderen Perspektive, weil es sind vier verschiedene Menschen, die das geschrieben haben. Und vier sehr spezielle Menschen, wie wir dann nachher noch anschauen werden. Und vier, sozusagen jedes Evangelium tut Jesus als etwas anderes sozusagen ins Zentrum stellen. Im Matthäus-Evangelium ist Jesus als König, geht durch das ganze Johannes-Evangelium, kommt das Wort König am meisten vor. Und vor allem auch das Wort Reich Gottes oder Königreich Gottes kommt über 50 Mal vor. Das Wort Reich Gottes kommt sonst nie vor. Nur im Matthäus-Evangelium. Und Markus-Evangelium wird Jesus als Diener dargestellt. Im Lukas-Evangelium wird Jesus als Mensch dargestellt. Gehen wir nachher noch ein bisschen darauf ein, wieso und warum und so. Und im Johannes-Evangelium wird Jesus als Gottes Sohn dargestellt. Darum hat auch zum Beispiel nur das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium den Stammbaum von Jesus drinnen. Weil ein König hat einen Stammbaum und ein Mensch hat logischerweise einen Stammbaum. Aber ein Diener in der jüdischen Kultur hat keinen Stammbaum und Gott hat auch keinen Stammbaum. Darum hat es in diesen zwei Evangelien, Markus und Johannes, hat keinen Stammbaum drinnen von Jesus. Das haben wir letztes Mal alles angeschaut. Das Matthäus-Evangelium, ich habe noch etwas anderes zum euch zeigen. Das Matthäus-Evangelium ist für die Juden geschrieben worden in erster Linie. Und für die, die das PDF schon bekommen haben vom letzten Mal, das steht dort auch drin. Das Markus-Evangelium ist für die Römer geschrieben worden. Also in erster Linie, logisch, das gilt natürlich für uns. Einfach damit man ein bisschen den Fokus hat, für was für eine Menschengruppe das geschrieben worden ist. Das Lukas-Evangelium ist für Griechen geschrieben worden, was sehr interessant ist, weil Griechen extrem viel Wert auf menschliches Denken, auf menschliche Philosophien legen. Ist interessant, dass genau das Lukas-Evangelium an Griechen geschrieben worden ist. Und das Johannes-Evangelium ist eigentlich für die ganze Welt. Und wir haben letztes Mal kurz angeschaut, dass eigentlich die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, denen sagt man auch synoptische Evangelien, also die gehören wie zusammen. In denen hat es auch sehr viele gleiche Geschichten drin, einfach meistens aus einer anderen Perspektive. Und das Johannes-Evangelium ist erstens viel später geschrieben worden als die anderen. Und das hat ganz verschiedene Gründe, weil zu der Zeit, wo Johannes es geschrieben hat, schon diverse Irrlehren reingekommen sind. Vor allem auch die gnostische Lehre, wo Menschen nicht glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn gewesen ist und als Fleisch und Blut auf dieser Erde gewesen ist. Darum fängt das Johannes-Evangelium auch so an, wie es anfängt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Oder darum fängt das Johannes-Evangelium so an, weil der Johannes ganz klar hat wollen zeigen, dass Jesus nicht einfach nur Gottes Sohn gewesen ist, sondern dass Gott seinen Sohn geschickt hat als Mensch auf die Erde. Und was interessant, wir gehen einfach ein bisschen rein. Sind ihr ready? Ja, vielleicht, oder wenn ihr nicht nachkommt, dann hebt die Hände auf. Es nützt eh nie etwas, aber ihr könnt es machen, vielleicht sehe ich es wirklich. Einfach nicht ausrasten oder so. Das Matthäus-Evangelium ist von Matthäus geschrieben worden und der Matthäus ist ein Zöllner gsi oder ein Zolleinnehmer im Deutschen. Und ich finde das sehr interessant, weil das Matthäus-Evangelium zeigt ja Jesus als König. Und es legt einen extremen Wert aufs Königreich von Gott. Und der Matthäus ist Zöllner gsi, das heisst, er ist, also ihr müsst wissen, Zöllner oder so Zolleinnehmer, die sind ziemlich verachtete Menschen gewesen unter den Juden, weil sie sind eigentlich nicht von den Juden angestellt gewesen, sondern von den Römern und haben ihrem eigenen Volk sozusagen das Geld aus der Tasche gezogen, oder? Und ich finde es interessant, dass der Matthäus angestellt gewesen ist von einem anderen Königreich und Gott ihn benutzt hat, um über den König, der über allen Königen ist und über das Königreich von Gott, so ein extrem interessantes Evangelium zu schreiben. Im Matthäus-Evangelium siehst du auch, das ist nur ein Nebensatz, den ich mir das letzte Mal ein bisschen detaillierter angeschaut habe. Du siehst eigentlich, dass es Jesus als König zeigt. Du siehst Bergpredigt, oder wo wie so Konstitution, oder wie haben wir das auf Deutsch gesagt? Constitution, sozusagen die Verfassung, genau, vom Königreich eigentlich predigt, oder? Und nachher aber auch von den Juden abgelehnt wird als ihren eigenen König. Und von denen weg anfängt in Gleichnis reden. Und die ersten Gleichnisse, wo Jesus darüber redet, sind Gleichnisse vom Königreich Gottes. Und wir haben den Schlüssel, um die zu verstehen, aber damals, die Leute, die haben nicht gecheckt, von was das Jesus redet, oder? Drum ist ja cool, dass Jesus seine Jünger gehabt hat und ihm seine Jünger immer zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, was hast du eigentlich jetzt mit dem sagen? Und dann hat er es ihnen erklärt, oder? Finde ich interessant. Und was interessant ist, ist, dass im Matthäus-Evangelium steht, das ist wirklich etwas, das können wir selber noch ein bisschen nachgehen, studieren, oder wir können darüber reden, dass Jesus selber das Evangelium predigt hat. Aber ich habe immer gedacht, Jesus hat das gleiche Evangelium predigt wie mir, oder? Aber er kann ja gerne das gleiche Evangelium predigt haben wie mir. Weil er ja noch gerne gestorben ist. Und noch gerne wieder auferstanden ist. Jesus hat nicht das Evangelium von der Gnade und vom Frieden von Gott können predigen. Er hat das Evangelium vom Königreich predigt. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Evangelium vom Königreich, wo zum Beispiel auch Johannes der Täufer gelehrt hat. Er gesagt, hey, kehren um, der König kommt bald, oder? Weil das Königreich von Gott, das, was eigentlich Gott den Juden versprochen hat, oder auch das, was die Juden erwartet haben, ist nicht ein Königreich, das auf der geistlichen Ebene abläuft, sondern wo du siehst mit deinen richtigen Augen, wo du kannst anlangen, ein König, wo du kannst hergehen und dich vor ihm niederbeugen. Und Jesus wäre eigentlich ready gewesen, um das Königreich zu bringen, aber weil die Juden ihn nicht haben wollen, Gott sei Dank, also ganz ehrlich, ist Jesus, logischerweise, ist Jesus gestorben, ist wieder auferstanden und jetzt hat das Zeitalter von der Gnade angefangen und wir predigen nicht das Evangelium vom Königreich. Und ich sage es eigentlich mehr aus dem Grund, weil es gibt so eine Lehre momentan, die recht am Umgehen ist. Kingdom, wie heisst es schon wieder? Kingdom Mentality oder Kingdom whatever. Kingdom Now heisst es, glaube ich, oder so irgendetwas. Und ich will dir sagen, das Königreich von Gott lebt in dir, weil Jesus in dir lebt. Und du bist logischerweise ein Teil vom Königreich, aber wir sind nicht da, um das Evangelium vom Königreich zu verkündigen. Wir sind da, um das Evangelium von Gottes Gnade und von seinem Frieden zu verkündigen. Wieso? Weil wir wollen, dass Gottes Reich wächst auf dieser Erde. Aber das Königreich von Gott kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. So sichtbar, dass du es anlangen kannst, oder? Das haben wir letztes Jahr durchgenommen. Und wir werden mit Jesus 1000 Jahre lang in einem Königreich, mit ihm auf dieser Erde, wo jetzt da ist, oder? Darum finde ich es auch so lustig, von wegen, oh, die Erde geht kaputt. Oh nein, meine Güte, in ein paar Jahren gibt es keine Erde mehr. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du genau, Jesus wird zurückkommen auf die Erde, wo jetzt da ist. Und wird sein Königreich da aufbauen und wird uns Menschen zeigen, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Oder? Und Tiere werden miteinander keinen Streit mehr haben, es wird kein Fleisch fressen, die Tiere mehr geben, die andere Tiere fressen. Oder? Weil Jesus ist sehr, ich finde es interessant. Und wir werden mit ihm zusammen regieren. Und ich freue mich auf die Zeit, aber das ist jetzt nicht das Thema. Also der Matthäus war ein Zöllner gewesen, und wenn wir im Matthäus-Evangelium selber kurz reingehen, im Matthäus Kapitel 9, musst du dir vorstellen, in Matthäus ist das Evangelium am Schreiben, oder? Und dann schreibt er da die ersten 9 Kapitel, Bergpredigt schon vorbei, oder? Und dann im Kapitel 9 und ein Satz, der Satz 9, also Kapitel 9, Vers 9, ich habe ihn nicht auf dem Screen, dort steht, ich lese es kurz aus meiner Bibel vor. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und wenn ich so Sachen lese, dann probiere ich mir, wie immer, du musst dir vorstellen, der Matthäus schreibt das über sich selber. Er erinnert sich zurück an den Moment, wo Jesus in ihm sein Leben reingekommen ist und ihn gefragt hat, hey, willst du mir nachfolgen? Und er beschreibt das, wie er überhaupt, er hat keine Sekunde müssen nachstudieren, er ist einfach aufgestanden und er folgte ihm nach. Und ich stelle mir vor, dass der Matthäus das Evangelium am Schreiben ist, oder inspiriert von Gottes Geist am Schreiben ist, und nachher Gottes Geist ihm sagt, schreib den Satz, schreib im Kapitel 9, den 9. Vers her. Und der Matthäus muss anfangen, heulen, oder? Weil er so bewegt ist, weil er zurückdenkt an die erste Begegnung, die er gehabt hat mit Jesus und wie Jesus ihn jetzt Jahre später braucht, um das erste Evangelium zu schreiben. Obwohl er schreibt ein Evangelium, wo ein König darstellt, wo die Welt noch nie gesehen hat. Er schreibt über einen König, wo so liebend ist und wo so barmherzig ist und wo so eine Liebe hat für alle die Menschen, oder? Ein König, wo die Welt nie gesehen hat, wo eine riesen Macht hat und gleichzeitig mega gnädig mit den Menschen umgeht. Und er schreibt über ein Wunder nach dem anderen, er schreibt über so viele Sachen und er ist wahrscheinlich überwältigt. Also ich probiere mich dann immer so in das hinein zu versetzen. Du schreibst etwas und nachher schreibst du über dich selber, über das erste Erlebnis von deinem König, wo du weißt, wirst bald wahrscheinlich wieder sehen. Du kommst einfach, oder? Es überwältigt. Es überwältigt dich. Das Markus-Evangelium hat einen schlechten Diener geschrieben. Und im Markus-Evangelium, also das ist das nächste Evangelium, im Markus-Evangelium, das haben wir letztes Mal ein bisschen angeschaut, geht es darum, Jesus als Diener. Und wieso ist der Markus ein schlechter Diener gewesen? Oder wieso komme ich auf das? Ich habe natürlich auch eine Bibelstelle mitgenommen, die das beweist. Der Markus ist auf der ersten Missionsreise mit dem Paulus dabei gewesen. Und nachher sind sie zurückgekommen von dieser ersten Missionsreise. Und dann in Apostelgeschichte 15, im Vers 36, steht Folgendes. Apostelgeschichte 15, Vers 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, das sind sozusagen die Best Friends gewesen, bis zu dem Zeitpunkt. Und was ich finde so herrlich, du siehst den Paulus, er kann nicht still sitzen. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündigt haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Das ist der Markus, wo das Markus-Evangelium geschrieben hat. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Also du siehst, der Markus hat vielleicht keinen Bock mehr gehabt. Vielleicht ist ihm der Paulus zu schnell gewesen. Vielleicht ist ihm zu viel gelaufen. Vielleicht hat er gedacht, er kriegt einen Burnout über und hat sie sozusagen im Stich gelassen, oder? Und hat ein Sabbatical eingelegt. Und der Paulus mag sich daran erinnern und sagt, so eine Pfeife nimm ich sicher nicht mit. Oder? Nachher müssen wir schauen, was passiert. Barnabas und Paulus bis jetzt Best Friends. Immer alles miteinander gemacht. Mega viel Wunder erlebt. Mega krass von Jesus gebraucht worden. Und nachher der nächste Satz. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Und der Paulus ist in die andere Richtung gegangen. Also, und sie haben sich dann wieder getroffen, 13 Jahre später, und haben sich wieder versöhnt. In diesen 13 Jahren haben sie natürlich nicht von Gott gebraucht werden, weil Unversöhntheit zwischen ihnen war. Nein! In diesen 13 Jahren! Weißt du, Gott kann dich auch brauchen, wenn du irgendjemandem noch nicht vergeben hast. Und wenn irgendjemand dir noch nicht vergeben hat, weil Gott braucht Menschen, die nicht perfekt sind. Oder? Und du siehst auch da den Charakter von Paulus. Du siehst, das sind Menschen gewesen, die haben gestritten miteinander. Und trotzdem hat Gott seinen Plan mit diesen Leuten. Du lesest zwar nachher nicht mehr viel von Barnabas, aber von Paulus lesest du noch extrem viel, oder? Du musst dir mal vorstellen, wir denken manchmal, ja, eigentlich sollten wir uns gerade in dem Moment wieder versöhnen. Und das ist mega cool. Aber es hat auch, Glaubenshelden gegeben wie der Paulus und der Barnabas, die sich erst nach 13, 14 Jahren dann wieder versöhnt haben. Und trotzdem hat Gott sie extrem krass gebraucht. Und was ich schön finde am Ganzen ist, Gott braucht einen Zolleinnehmer zum Matthäus-Evangelium schreiben. Einer, der eigentlich nicht würdig ist, weil er für das falsche Königreich eigentlich arbeitet bis zu dem Zeitpunkt. Braucht Gott zum über einen König schreiben. Der Markus, wo andere Menschen im Stich gelassen hat und wahrscheinlich nicht so ein guter Diener gewesen ist, wird von Gott benutzt, um ein Evangelium zu schreiben, wo Jesus als der Diener darstellt. Im Markus-Evangelium, Markus-Evangelium, ich weiß nicht, wer von euch hat angefangen, die Evangelien zu lesen? Nach dem letzten Mal? Eine Person. Ja, also, wir werden die nächsten paar Wochen über die Evangelien. Also, ich kann es euch wirklich empfehlen, zum Durchlesen. Ich bin auch dran. Ich finde es der Hammer. Aber wenn du das Markus-Evangelium durchlesest, dann siehst du nur, und Jesus ist dort hergegangen und hat das Wunder gemacht. Und dann ist er dort hergegangen und hat das Wunder gemacht. Und dann hat er noch für irgendjemanden gebetet, dort einen. Und dann ist er gerade weitergegangen. Und, dort hat er noch ein paar Dämonen müssen austreiben. Und da ist noch irgendjemand gekommen mit einem Problem. Hey, Jesus ist die ganze Zeit nur am Machen gewesen. Und was ich persönlich liebe am Markus-Evangelium ist, dass du siehst, Jesus hat so viel gemacht. Wie wahrscheinlich niemand anders bis zu dem Zeitpunkt auf dieser Erde, also hundertprozentig nicht. So viel Wunder. Im Markus-Evangelium steht zum Beispiel auch die Geschichte von seiner Heimatstadt, wo er hergeht. Und sie sehen, sie checken nicht, wer er ist. Weil sie ihn kennen. Weil sie ihn kennen, von Kind auf aufgewachsen. Ah, das ist doch der Sohn. Vom Zimmermann. Der kann doch kein Wunder machen. Und nachher steht, müssen wir mal durchlesen, da steht, er hätte nicht so viel Wunder können machen. Nur ein paar Kranke hätte er heilen können und ein paar Dämonen austreiben. Hey, wenn bei uns ein paar Kranke geheilt werden im Gottesdienst und ein paar Dämonen austreiben, wir würden austicken. Wir würden ausflippen. Wir wären für 2 Monate super gut drauf. Oder? Und da steht, er hätte leider nicht so viel können machen. Er hätte nur ein paar Kranke können heilen und, hätte ein paar Dämonen können austreiben. Aber was ich cool finde, ist, Jesus hat trotzdem gesagt zu dir und zu mir, wir werden grössere Wunder tun als er. Weil er in uns lebt, oder? Weil es weitergeht. Also, mach dich auf etwas gefasst. Gott hat einen, der nicht so gut war, im Diener gebraucht, um ein Evangelium zu schreiben über den Diener, der niemals versagt, über den Diener, der niemals einen Fehler macht, über den absolut perfekten Diener. Und ich meine, wenn Gott einen Markus brauchen kann, dann kann er auch dich brauchen. Oder dann kann er jeden Mensch brauchen. Eigentlich zeigt Gott uns auch mit den Evangelien, hey, du musst nicht perfekt sein, um gebraucht können werden von Gott. Und ich liebe das an dem Ganzen. Und am Markus, sein Leben, das sehen wir dann nachher noch kurz, am Markus, sein Leben hat sich extrem verändert gegen das Ende dann von ihm, sein Leben. Wieso? Weil er das Evangelium geschrieben hat, das Markus-Evangelium, und währenddem wahrscheinlich Offenbarung bekommen hat. Und durch das, dass er Jesus gesehen hat, transformiert worden ist und ein guter Diener geworden ist. Ich zeige euch nachher noch eine Bibelstelle. Dann der Lukas. Lukas-Evangelium. Der Lukas war Arzt gewesen. Und er ist der einzige nicht-jüdische Schreiber vom Evangelium. Ich finde es so interessant, dass Gott einen Arzt braucht, um ein Evangelium zu schreiben über seinen Sohn, wo als der perfekte Mensch, also der perfekte Gottmensch sozusagen dargestellt wird, weil ein Arzt beschäftigt sich ja extrem eigentlich mit dem menschlichen Körper. Und du siehst extrem viel Wunder, wo der Lukas beschreibt, sind auch in den anderen 2 Evangelien vorher drin, also Matthäus-Evangelium drin und auch im Markus-Evangelium. Aber der Lukas beschreibt alle Wunder extrem detailliert. Im Matthäus-Evangelium steht zum Beispiel, er war ein Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand. Jesus ist zu ihm hergegangen und hat gesagt, streck deine Hand aus, und dem seine Hand ist geheilt worden. Im Lukas-Evangelium steht, da war ein Mann, der ist an der rechten Hand verkrüppelt gsi. Und Jesus hat zu ihm gesagt, streck die rechte Hand aus, oder? Der Lukas geht voll ins Detail. Rechte Hand, linke Oberschenkel, beide Augen. Er nimmt alles, was mit dem menschlichen Körper zu tun hat, extrem detailliert. Und ich werde nachher noch ein bisschen ins Lukas-Evangelium hineingehen, weil dort sind wir eigentlich letztes Mal stehen geblieben. Im Lukas-Evangelium gibt es sehr viele Vergleichskapitel drin und extrem viele interessante Geschichten drin. Es ist zum Beispiel das einzige Evangelium, wo der verlorene Sohn oder das ganze Kapitel mit den verlorenen Sachen, wo es ja eigentlich nicht um die verlorenen Sachen geht, sondern um den, der die verlorenen Sachen findet. Lukas 15, das ist nur in seinem Evangelium drin. Und der Johannes war ein Jünger von Jesus, der nicht einfach nur geliebt war, oder ich habe einfach geschrieben geliebt, weil dann weiss man gerade, von was das man redet. Viele haben das Gefühl, der Johannes ist der einzige Jünger, der Jesus wirklich geliebt hat. Aber er ist nicht der Einzige. Jesus hat alle Jünger genau gleich geliebt. Aber der Johannes hat es gecheckt. Der Johannes hat verstanden, wie fest er geliebt ist, und darum ist auch das Johannes-Evangelium, das steht eh in einer Klasse für sich selber, aber das Johannes-Evangelium ist das Evangelium von der Liebe von Gott. Weil dort haben wir auch Johannes 3,16 drin, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn nicht verschont hat und dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wir werden dann nächstes Mal noch ein bisschen mehr ins Johannes-Evangelium hineingehen. weil es einfach extrem interessant ist. Also das, was wir hier machen, ist, wir haben die vier Evangelien. Wir haben das Matthäus-Evangelium, wo Jesus als König zeigt. Und das, was wir eigentlich machen wollen, oder das, was ich eigentlich machen will, ist, wie so einen Überblick geben. Jetzt letztes Mal und heute einen Überblick über die vier Evangelien und dann zwischendrin eigentlich wie so reinzoomen in die vier Evangelien, in so einzelne Geschichten, zum aufzeigen, was eigentlich alles dort reinsteckt. Weil Gott hat jeden einzelnen Buchstaben inspiriert und du kannst aus jedem Wort etwas rausholen. Was ich interessant finde, was ich mir da kurz aufgeschrieben habe, ist, dass Jesus von sich selber sagt, dass er uns den Vater zeigt. Also wenn du Jesus anschaust, dann siehst du das perfekte Ebenbild von ihm, seinem Vater. So wie Jesus ist, so ist der Vater im Himmel. Und wenn du Jesus sehen willst, dann ist es extrem hilfreich, wenn du die vier Evangelien durchlesest. Oder? Wenn du die vier Evangelien durchlesest, dann merkst du zum Beispiel, dass nie, wenn jemand zu Jesus gekommen ist, dass er nichts bekommen hat. Nie. Es ist keine einzige Person zu Jesus gekommen und Jesus hat gesagt, sorry, ich habe einen Kopf, ich habe keinen Bock, um dich zu heilen. Nein, sorry, es ist, glaube ich, nicht deine Zeit. Nein, sorry, musst vielleicht noch ein bisschen mehr beten. Jeder, der gekommen ist, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, jeder, der gekommen ist, hat überkommen von ihm. Jeder, der gekommen ist, und sogar viele, die nicht von sich selber ausgekommen sind, sondern wo Jesus einfach zu ihnen hergegangen ist. Zum Beispiel bei dem See Bethesda. Ist Jesus hergegangen, der andere hat immer gecheckt, dass Jesus da ist und ist geheilt worden. Und wenn du zum Beispiel Heilung brauchst, wenn du körperlich unfit bist, dann kann ich dir empfehlen, ich glaube, der Smith Wigglesworth hat das gesagt, ein mega bekannter Prediger im Anfangs 20. Jahrhundert, wo mega viel Heilung erlebt hat. Er ist schon mal gefragt worden, was für Bücher, dass er empfehlen würde, wenn jemand geheilt werden will. Und er hat zur Antwort gegeben, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Gute Antwort. Oder? Weil, wenn du geheilt werden willst, wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, ich kann dir nur empfehlen, lese die vier Evangelien durch und lese einfach nur die Wunder durch. Lese einfach ein Wunder nach dem anderen durch und dein Glaube wird so, du wirst so durchseichen, weil du denkst, hey, wenn die doch geheilt worden sind, dann habe ich noch viel mehr Anrecht, weil Jesus in mir lebt, weil ich nach dem Kreuz lebe und nicht vor dem Kreuz. Und du wirst einfach ermutigt werden. Und wenn du down bist, oder wenn du irgendwie Depressionen hast, oder was auch immer, ich kann dir nur empfehlen, lese die vier Evangelien durch und schau einfach Jesus. Schau einfach, wie er ist, wie er sich verhalten hat, oder? Jesus ist immer in dem, um sie der Lena ihre Sprache zu sagen, immer im Rhythmus von der Gnade gewesen. Oder? Auch wenn die Menschen das Gefühl hatten, er ist zu spät. Wenn jemand schon gestorben ist, ist er hergekommen und hat den Tod vom Tod auferweckt. Oder? Dass er wieder lebt. Jesus ist nie zu spät gekommen. Er hat immer Zeit gehabt. Auch für die Probleme, auch wenn alle anderen rund um ihn herum gestresst waren, hat er sich Zeit genommen, um eine Frau zu heilen. Hat er sich Zeit genommen, um mit jemandem zu reden. Hat er sich Zeit genommen, um ein Problem anzuhören. Und trotzdem hat er so viel mehr gemacht als der gestressteste Mensch von diesem Planeten. Wieso? Weil er im Rhythmus war. Weil er, oder? Jesus sagt selber, er tut nur das, was er den Vater sieht tun. Und ich finde es der Hammer, dass er so viele Menschen geheilt hat. Und im Johannes Kapitel 20 steht auch, dass wenn du alle Wunder von Jesus aufschreiben willst, dass alle Bücher der Welt nicht würden langen. Also sie haben sich auf ein Minimum müssen beschränken, da in den vier Evangelien. Und trotzdem ist es voll mit so viel Wunder und so viel Zeichen und so viel mega cooles Zeug. Das Matthäus-Evangelium, Jesus als König. Markus-Evangelium ist Jesus als Diener und er hat das Markus-Evangelium geschrieben und hat den Diener Jesus sozusagen porträtiert und nachher ist etwas passiert in ihm, seinem Leben und nicht nur in ihm, seinem Leben, auch im Leben von Paulus. Und zwar hat ja der Paulus in der Apostelgeschichte 15, wo wir vorgelesen haben, sozusagen gesagt, mit der Pfeife von Markus, mit dem wird die nie hergehen. Oder? Und niemand wissen, der Paulus hat mit vielen von denen, die Evangelien geschrieben hat, eine extrem enge Beziehung gehabt. Vor allem mit dem Lukas. Weil der Lukas hat ja nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben. Der Lukas hat die ganze Apostelgeschichte geschrieben und hat viele Briefe von Paulus, hat er geschrieben, der Paulus hat es ihm diktiert. Also der Lukas ist einer der Hauptschreiber, wenn du so willst, oder? Auch von Paulus gsi und ist sehr viel mit dem Paulus unterwegs gsi. Und der letzte Brief, den der Paulus geschrieben hat, ist der zweite Brief an Timotheus gsi. Und das ist wirklich sozusagen kurz bevor er eigentlich dann gegangen worden ist, bevor er eigentlich von dieser Welt in die ewige Welt übergegangen ist, und hätte im 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, im 11. Vers, lesen wir etwas, wo hat mich heute einfach geflasht, und ich denke, muss ich euch da zeigen. Und zwar steht dort, Lukas, das ist der, was Lukas Evangelium geschrieben hat, ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kannst, Markus mit. Er wäre bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Oder? Also der Diener, der eine Pfeife war, den man nicht brauchen konnte, weil er kein guter Diener war, hat in der Zwischenzeit das Markus-Evangelium geschrieben und ist anscheinend ein extrem guter Diener geworden, auch für den Paulus. So dass der Paulus am Timotheus schreibt, hey, bring den Markus mit. Weil wir brauchen jemanden, der da on fire ist, jemanden, dem wir vertrauen können, jemanden, der ein guter Diener ist, für das, was wir da am Machen sind, wo wir momentan gerade sind. Und was ich den Hammer finde, ist, oder? Du stellst dir vor, du bist so kurz, so 2-3 Jahre, bevor du stirbst, oder? Du willst langsam so ein bisschen das Easy nehmen, und der Paulus sagt, hey, wir sind immer noch voll dran. Ich liebe das. Wir sind voll dran, wir brauchen mehr Leute da. Oder? Das ist kurz, bevor der Paulus gestorben ist. Gestorben ist er eh nicht. Er hat gewusst, dass er stirbt. Er hat gesagt, jeder Lauf vollendet. Oder? Also, dass er stirbt. Er hat selber entschieden. Oder? Er hat gesagt, jeder Lauf, in dem Brief sagt er, jeder Lauf vollendet. An anderer Stelle, im Philipperbrief, sagt er, ich habe den Lauf noch nicht vollendet, ich bin noch mitten drin. Ich wäre lieber tot, weil ich weiß, was nachher kommt, aber wegen euch bin ich immer noch da. Oder? Ja. Ja, manchmal ist es nicht einfach. Ja. Aber ich liebe einfach die Details, oder? Wie Gott Menschen transformiert. Und du musst dir vorstellen, look, wo Jesus auf dieser Erde war, und er war an einem Ort, an dem Ort, wo er war, hat niemand sterben können. Weil er das Gegenteil ist von Tod. Oder? Und er hat der Lazarus vom Tod auferweckt, er hat die Tochter vom Jairus vom Tod auferweckt, aber er ist zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe von denen gewesen. Oder? Und du musst dir vorstellen, der Paulus, zum Beispiel jetzt, das werden wir dann anfangs nächstes Jahr ein bisschen detaillierter durchnehmen, aber der Paulus ist gesteinigt worden. Der Paulus ist keine Ahnung wie viel Mal, haben sie den für tot erklärt, und er ist aufgestanden und ist wieder zurück in den gleichen Ort, von wo die Leute gekommen sind, die ihn gesteinigt haben, und hat weiter predigt. Hat keinen Schrammen gehabt, gar nichts. Weißt du warum? Weil das Leben ist übergeflossen in ihm, oder? Der Paulus hat es köpfen. Der Paulus ist geköpft worden. Warum? Weil es die einfachste Methode war für ihn, oder? Steinig hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, und er hat gewusst, hey, ihr den Lauf vollendet, oder? Das Einzige, was irgendwie geht, ist, wenn man den Kopf abhackt. Ja. Du musst mal ein bisschen andere Perspektive zu dem bekommen. Die Leute, man, die haben können, oder? Es gibt Leute, die sagen, der Paulus ist krank gewesen. Hey, weißt du was? Ein Paulus, seine Nasentücher haben trieft vor Leben, dass Menschen, die die angelangt haben, geheilt worden sind. Das Leben ist nur so übergeflossen in den Leuten, die mit Jesus unterwegs waren. Ja, das wäre schön, wenn das bei uns, ja. Es kommt. Transformation von innen nach außen. Ja, wir kennen einander nicht. Lukas Evangelium, letztes Mal haben wir so ein bisschen detaillierter, so, ist eigentlich auch nicht wirklich detailliert gewesen, aber ein bisschen so reingeschaut ins Matthäus-Evangelium und ins Markus-Evangelium. Und ihr denkt, damit wir wirklich noch ein bisschen Bible-Study machen können, gehen wir noch ein bisschen ins Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist ganz ein spezielles Evangelium, weil es einen ganz speziellen Aufbau hat. Und ich werde euch einfach ein paar Sachen aus dem Lukas-Evangelium jetzt noch weitergeben. Ich hoffe, ihr könnt noch nachfolgen mit eurem Hirn. Aber der Geist empfängt es eh. Im Kapitel 1 vom Lukas-Evangelium, also ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, kommt ein Priester vor. Und der Priester heißt Zacharias. Und es ist ganz eine spezielle Geschichte, und wir lesen sie jetzt kurz miteinander durch, aber er ist, um euch ein bisschen den Kontext zu geben, er ist eigentlich der Vater von Johannes der Täufer. Und er ist ein Priester, und in Lukas Kapitel 1, Vers 8 bis 13, das ist ganz am Anfang eigentlich vom Lukas-Evangelium, ist ihm seine Geschichte aufgeschrieben. Und die lesen wir jetzt kurz. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Also, er geht jetzt in den Tempel, weil er dran ist, und er muss Rauchopfer darbringen. Und währenddem, dass er dort ist, passiert etwas Lustiges. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias, er ist jetzt drinnen und alle anderen sind draussen. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Das passiert, wenn ein Engel siehst. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und nachher in Lukas 1, also ein paar Verse einfach weiter, 18 bis 22, lesen wir weiter. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Gute Formulierung, oder? Ja. Du musst immer wissen, wie du das was formulierst. Damit ja, sich niemand angegriffen fühlt. Meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Du musst dir vorstellen, während der Zeit, wo das da passiert, sind alle anderen draussen am Warten. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Kannst du dir die Szene vorstellen? Du bist jetzt der Zacharias. Du gehst dort rein und du weißt genau, im Alten Testament, im 3. Mose, ist alles genau aufgeschrieben, der Reihe nach, was du jetzt machen musst. Und du hast aber schon so viel gemacht, dass du es auswendig weißt. Und du gehst dort rein, du bringst die Rauchsachen da und du wartest eigentlich, bis das da verbrennt ist, oder? Bis du kannst rausgehen kannst und die Leute, die draussen sind, kannst segnen. Und nachher kommt während der Zeit ein Engel. Du glaubst dem Engel nicht, du wirst stumm und du sollst rausgehen und sollst die Leute segnen, aber du kannst nicht, weil du nicht reden kannst. Oder? Ich meine, was für eine peinliche Situation. Also wirklich, ich kenne auch Leute, wo das wirklich schon mal passiert ist beim Predigen. Es hat so ein Prediger mal Zeugnis erzählt, der ist so hochnäsig gewesen, wir haben zu Gott gesagt, ja, eigentlich brauche ich dich ja gerne zum Predigen, ich bin so ein guter Redner. Nächsten Sonntag ist er auf die Bühne gestanden und hat kein Wort mehr können reden. Ja, voll krasse Story. Ja, was geht alles so? Pass auf, dass du nicht stolz wirst. Ich bin der Beste. Er kommt raus, er kann nicht reden, die Leute merken, der Zeck ist irgendetwas ist mit dem, sonst ist er übrigens voll am Feiern, aber heute irgendwie, ja, läuft nichts mehr und dann merken sie, oh, der ist stumm, der kann nicht mehr reden, er irgendwie, und probieren zu zeigen, mir ist ein Engel, wie hat er euch das gemacht? Mir ist ein Engel erschienen und ich bin jetzt stumm und so. Oder? Und noch geht aber die Geschichte noch weiter, die Geschichte geht ja weiter, oder? Jetzt kommt eigentlich erst der interessante Teil. Im gleichen Kapitel, ein paar Vers weiter. Im Vers 62 bis 64. Zwischen denen ist ihm seine Frau schwanger geworden. Ihm seine Frau heisst Elisabeth. Ja. Nicht Maria. Passt schon, alles gut, ja. Sie war auch nicht mehr jung, aber trotzdem ist sie schwanger geworden. Aber der Zacharias hat immer noch nicht reden, oder? Und normalerweise hat man diesem Kind einfach den Namen gegeben vom Mann. Also vom Vater, oder? Mein ehemaliger Chef hat den gleichen Namen wie ihm sein Vater und er hat auch ihm seinem ersten Sohn den gleichen Namen gegeben, wie er hat. Und ein damaliger Angestellter von mir, ein Mitstift, der hat eine Umschulung gemacht, ist schon 36 gewesen und hat auch ein Kind bekommen und hat nicht gewusst, dass mein Chef gleich heisst wie ihm sein Vater und dass mein Chef ihm seinem Sohn den gleichen Namen gegeben hat, wie er selber hat. Und dann sind sie darüber am Reden gewesen, mein Mitstift ist sozusagen, also seine damalige Frau oder Freundin ist schwanger gewesen. Und dann haben sie so darüber geredet. Ich bin so nebendran. Ich habe natürlich das alles gewusst, weil ich sie schon lange kenne und so. Und er denkt, das weiss eh jeder. Und nachher fragt so mein Chef ihn so, hey, und schon Name parat? Nachher er so, ja, nein, keine Ahnung, aber ich meine, das Behindertste, was es gibt, ist ja, wenn deinem Sohn den gleichen Namen gibst, wie du selber hast. Und ich so nebendran, oh mein Gott! Ich habe ihn nicht aufgeklärt, also nicht gerade auf der Stelle. Und da war es genau gleich. Sie haben gedacht, der Zacharias kann nicht reden, darum kann er auch nicht sagen, was für einen Namen das Kind soll haben. Und dann haben sie entschieden, also alle Verwandten, du musst dir mal vorstellen, die Verwandten haben entschieden, das Kind heisst Zacharias. Und die Mutter hat gesagt, nein, das Kind heisst Johannes, weil die Mutter hat auch von einem Engel eine Erscheinung hatte und hat genau gewusst, wie das Kind muss heissen. Und, aber wie krank eigentlich dazumals, oder? Dann sind sie zum Zacharias gegangen, wo er nicht können reden, oder? Lesen wir jetzt noch kurz. Sie fragten deshalb den Vater, wie wenn es vorher noch nicht auf die Idee gekommen wären. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. So wie seine Frau eh schon gesagt hat. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Ganz eine spannende Geschichte. Der erste Satz da oben. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen. Ich habe das noch nie wirklich so genau durchgelesen, wie ich es heute durchgelesen habe. Aber weißt du was? Der Zacharias ist nicht nur stumm gsi, sondern er ist auch taub gsi. Weil sie müssen mit Zeichen, weil wenn er etwas gehört hätte, hätten sie ihn einfach können fragen und er hätte den Namen auf die Tafel draufgeschrieben. Aber er hat anscheinend auch nichts gehört. Ist noch interessant, oder? Also wir haben einen Priester, der Zacharias ist Priester, er kann nicht reden und er hört nichts, oder? Sie müssen mit Zeichensprache, oder? Sozusagen mit ihm reden und er kriegt, er schreibt Täfeli über. Das ist einfach ein Detail, oder, wo ich euch empfehlen würde, um noch genauer zu verfolgen. Er kriegt ein Schreibtäfeli über, das da extra gelb eingefärbt, weil das ein ganz spezielles Wort ist, das da verwendet wird für die Schreibtafel, oder? Das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, aber es gibt vom Neuen Testament auch hebräische Version. Logischerweise, weil ja die Juden auch das Neue Testament haben oder die, wo Juden sind und gläubig geworden sind, auch das Neue Testament. Und der Karlmann hat es auch. Für die, was wenn. Sie haben, das ist nicht mein Handy. Sie haben, also der Zacharias hat sich so eine Schreibtafel bringen lassen und hat auf die Schreibtafel draufgeschrieben, der Name von meinem Kind ist Johannes. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, ist etwas passiert. Er hat den Namen aufgeschrieben von seinem Sohn. Johannes. Und Schreibtafel. Und das erste Mal, wo das Wort Schreibtafel vorkommt im Neuen Testament, ist die Stelle. Und das erste Mal, wo das gleiche Wort vorkommt im Alten Testament, ist 2. Mose, Kapitel 20, wo Gott an Mose die 10 Gebote gibt. Genau das gleiche Wort. Schreibtäfelchen. Oder? Das ist auf Deutsch ein bisschen komisch übersetzt. Das ist einfach eine Steintafel oder halt eine Tafel gewesen, eigentlich, oder? Ich habe mir das früher nicht so vorgestellt, wie so eine Tafel, wo man mit Kreide draufschreiben kann. Aber es wird genau das gleiche Wort verwendet wie bei den 10 Geboten. Ist interessant, oder? Weil das, was der Zachäus draufschreibt, auf die Tafel, sind nicht die 10 Gebote. Sondern es ist der Name von ihm, seinem Sohn. Johannes. Und Johannes heißt Gnade Gottes. Das wissen wir ja schon lange eigentlich, oder? Also, sehr interessant. Und in dem Moment, wo er auf die Tafel das Wort Gnade Gottes draufschreibt, kann er wieder reden. Ich finde es interessant. Gehen wir weiter, oder? Ihr könnt es wirken lassen auf euch. Das ist eigentlich erst so ein ganz, ganz kleiner Anfang von dieser ganzen Geschichte. Also im Lukas Kapitel 1 haben wir einen stummen Priester. Und sehr wahrscheinlich ist der nicht nur stumm gewesen, sondern er ist auch taub gewesen. Und jetzt gehen wir, das ist das erste Kapitel vom Lukas Evangelium. Jetzt gehen wir ins allerletzte Kapitel vom Lukas Evangelium, Kapitel 24. Und wir lesen die letzten 3 oder 4 Vers vom Lukas Evangelium durch. Sind wir bereit? Lukas 24, Vers 50 bis 53. Da steht, Jesus führte, nachdem er auferstanden, oder nachdem er sozusagen vom Tod auferstanden ist, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Also wir haben im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium einen Priester, der nicht reden kann und der wahrscheinlich nichts hört. Und wo seinen Dienst sozusagen nicht richtig verrichten kann, weil eigentlich hätte er aus dem Tempel rauskommen und Menschen segnen. Aber er hat nicht können, weil er nicht können reden, oder? Und jetzt sind wir im letzten Kapitel vom Lukas. Und wir sehen da Jesus, das letzte, das allerletzte, was er macht im Lukas-Evangelium. Er erhob die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete. Also, du musst dir vorstellen, Jesus steht da. Also. Ihm sind die Jünger da. Und er fängt an, sie zu segnen. Und währenddem, dass er noch am Reden ist, wird er in den Himmel aufgenommen. Wo er was ist? Unser Priester. Nicht einfach nur einer, sondern ein Hohepriester. Und weißt du was? Unser Priester kann nicht nur reden, sondern er hört jedes einzelne Gebet von dir. Er ist nicht taub, er ist nicht stumm. Und weißt du was? Er segnet dich kontinuierlich. Bei mir steht, in den Fusszeilen von meiner Bibel lese ich euch kurz vor, steht zum Vers 51, zu dem Vers, wo Jesus da, währenddem, dass er sie am Segnen ist, wird er aufgehebt, steht bei mir unten dran. Sehr interessant, mir noch gut zuhören. Die Haltung unseres Herrn hier kennzeichnet sein Verhältnis zu seinem Volk in dem Zeitalter der Gemeinde. Es ist eine Gesinnung der Fülle der Gnade, ein auffahrender Herr segnet ein glaubendes Volk mit geistlichem Segen. Das steht bei mir da in den Fusszeilen. Weil du, jeder von euch, wir haben das durchgenommen, oder? Letztes Mal oder vorletztes Mal. Jesus ist unser Hohepriester und er repräsentiert uns vor Gott. Er hat, ich glaube, du hast es am Sonntag gesagt, wir müssen eh noch ein besseres Wort für Fürbitte, müssen wir vielleicht uns mal noch zulegen. Aber Jesus sitzt zur Rechten vom Vater und tut für uns beten. Das heißt, er kriegt eigentlich, oder? Er ist nicht taub. Und er ist nicht stumm. Und gleichzeitig steht im Epheser 2, wenn er es noch, im Epheser 1, wenn er es noch aufschreiben, Vers 3, dass weil Jesus für uns gestorben ist, haben wir durch ihn, sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die es je noch gibt in der Himmelswelt. Also, wir haben den Anfang vom Lukas-Evangelium, sozusagen alter Bund, und wir haben den Schluss, neuer Bund. Und du siehst, also, ich kann es euch sagen, das Lukas-Evangelium vergleicht extrem viel den alten Bund und den neuen Bund. Wir gehen noch weiter ein bisschen. Sind wir noch? Mögen wir noch? Ja. Lukas 24 haben wir einen segnenden Priester. Im Lukas 1 haben wir einen stummen Priester gehabt. Einen, der nicht hat können segnen. Aber Jesus kann immer segnen. Und was cool ist, er kann es nicht einfach nur, sondern er will es auch. Im Lukas, noch gehen wir weiter. Lukas Kapitel 2. Also wenn du einfach eine Seite weiterblätterst im Lukas Kapitel, kommst du ins Kapitel 2 nach dem 1, logischerweise. Und in Kapitel 2 geht es um zwei Personen. Und wenn du jetzt das Blatt dafür nimmst, bevor wir es hier einblenden, Dann siehst du beim zweiten Buchstaben, der heisst Bett. Das letzte Piktogramm ist Zeugen. Also wenn von zwei Menschen die Rede ist, dann geht es immer um Zeugen eigentlich, um Menschen, die etwas bezeugt haben. Und so geht es auch im Lukas 2, ich habe es da extra aufgeschrieben, im Lukas Kapitel 2 geht es um zwei Zeugen. Und die zwei Zeugen wenn wir jetzt noch kurz miteinander anschauen. Ich glaube, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Nachher hören wir dann auf. Lukas Kapitel 2, Vers 25 bis 34. Da geht es um sozusagen zwei Zeugen, die Jesus gesehen haben als Kind. Habt ihr gewusst, das Lukas-Evangelium ist das einzige Evangelium, wo Jesus als Kind, es hat 4 Kapitel, wo es Jesus als Kind sozusagen darstellt. Also von 89 Kapiteln in all diesen 4 Evangelien geht es in 4 Kapiteln um ihm seine Kindheit. Also Gottes Fokus ist nicht auf ihm seiner Kindheit. Einfach so nebenbei. Lukas 2, Vers 25 bis 34. Lesen wir kurz durch. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Interessant, oder? Wenn du in dieser Position bist. Und du weißt nicht genau, wie lange das geht. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und dann ein Vers weiter unten steht, Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie. Und noch geht die Geschichte weiter. Also könnt ihr euch ein bisschen in diese Situation versetzen. Da ist jemand, der ist eher schon älter und Gott hat ihm gezeigt, in einem Traum oder keine Ahnung, einfach durch den Heiligen Geist, dass er nicht wird sterben, bevor er den Messias gesehen hat. Und dann wird er vom Heiligen Geist geleitet in den Tempel und gleichzeitig am gleichen Tag, wie das Gesetz ja vorschreibt, kommt Maria und der Josef mit Jesus in den Tempel zum was machen? Zum das Kind segnen lassen. Also Kindersegnung haben nicht mehr Christen erfunden. Weil man das so macht, oder? Nach dem Gesetz. Und sie kommen dorthin und der Simeon ist in dem Tempel. Und dann sieht er das Baby Jesus und er checkt sofort, das ist der Messias. Und er geht komplett durch, oder? Er geht durch, flippt aus, nimmt das Baby in den Arm und sagt, das gibt's gerne nicht, jetzt habe ich es endlich gesehen. Oder er sagt da, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Das Heil gesehen, das Wort Heil, ist der Name von Jesus. Weil Jesus ist der Heiland. Oder? Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und ich meine, Maria und Josef sind dort und sie denken, Mann, gib mal unser Kind wieder her, oder? Was läuft mit dir? Sie sind erstaunt gsi über das, was der Simeon über Jesus sozusagen gesagt hat. Aber was interessant ist, Simeon segnete sie. Der Simeon hat nicht Jesus gesegnet, sondern er hat nur die Eltern von Jesus gesegnet. Ist interessant, weil eigentlich sind sie dort gsi, damit Jesus gesegnet wird. Aber der Simeon hat nicht Jesus gesegnet, sondern nur ihm seine Eltern. Darum habe ich das hier drin gelassen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen im zweiten Kapitel, du musst dir vorstellen, wir sind jetzt im Tempel. Die Eltern von Jesus sind da. Jesus als Kind ist da, als Baby ist da. Der Simeon ist da, oder? Und er weiß genau, hey, meine Zeit ist abgelaufen. Warum? Weil er hat den Messias gesehen und Gott hat es ihm versprochen. Und er ist sozusagen im Tempel, sieht er Jesus und weiss, hey, ich kann jetzt heimgehen und ich kann in Ruhe sterben, weil das, was Gott mir versprochen hat, ist passiert. Und gleichzeitig, ich stelle mir das vor wie so ein Tag-Team. Oder? Wenn der eine rausgeht, wird der andere eingewechselt in einer Fußballmannschaft. Oder? Der Simeon, oder? Hat alles gegeben, oder? Wie der Shakiri da letzte, oder? Hat alles gegeben. Kennt ihr Shakiri? Ja. Er ist ein Fußballspieler von uns. Maria, da lacht man nicht, gell? Vor allem in einer Zeit, wo England nicht so gut ist. Oder der Simeon hat alles gegeben. Er hat das, was Gott ihm versprochen hat, gesehen und ist am rauslaufen und klatscht sozusagen am nächsten Mitspieler ab, der gerade gleichzeitig reinläuft. Oder? Kommen wir draus? Oder? Wie Tag Team. Wie, bam, abklatschen, next, oder? Und wenn du weiterlesest im Vers 36, dann geht's weiter mit einer anderen Person. Also mit dem Simeon, der dort ist. Und dann haben wir eine andere Person. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin, also eine Frau, die im Dienst war vom Herr. Musst du dir mal vorstellen, es gibt heute Diskussionen unter Christen, ob Frauen dürfen lehren, ob Frauen dürfen predigen, aber im Alten Testament hat es Prophetinnen gegeben. Ja, ist ja, ja. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels, ganz ein cooler Name, aus dem Stamm Ascher. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, also sie ist im Tempel. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, voller Dank, pries sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also wir haben in dem Kapitel 2 vom Lukas-Evangelium die zwei Züge, der Simeon und die Hanna. Ein Mann und eine Frau. Simeon und Hanna. Und der Simeon hat ganz einen speziellen Namen, weil ihm sein Name heisst Hören. Ihm sein Name wird abgeleitet vom hebräischen Wort Shema oder Shima und heisst Hören. Und das Wort bedeutet aber nicht nur Hören, sondern es bedeutet auch Gesetz. Weil jedes Mal im Alten Testament, wenn das Gesetz vorgelesen wird, sagen sie Shema. Sie rufen dann eigentlich wie so Shema, Shema, Israel. Höre, höre, in Deutsch ist es übersetzt, höre, höre, Israel. Und nachher, dann wissen alle, jetzt muss ich aufmerksam sein, jetzt wird das Gesetz vorgelesen. Also ihm sein Name ist verknüpft mit dem Gesetz. Und du musst dir vorstellen, der Simeon steht fürs Gesetz. Und der Simeon, der fürs Gesetz steht, hat von Gott gehört, er kann erst dann sterben, wenn er den Messias gesehen hat. Und das Coole ist, was ich das Coole finde an dieser ganzen Geschichte, ist der Simeon. Das Gesetz hat nicht einen Anschiss gehabt, weil Jesus gekommen ist, sondern hat sich gefreut, weil Jesus gekommen ist. Er hat gesagt, yes, endlich ist es soweit, meine Zeit ist abgelaufen, ich kann gehen, next. Oder? Und nachher kommt Hanna rein. Und was heisst echt Hanna? Ist eine Kurzform von Johannes. Heisst Gnade. Und Hanna läuft rein. Und das Coole ist, du siehst nie eine der Bibelstelle, wo sie wieder rausläuft. Es gibt keine Stelle, wo sie wieder rausläuft. Warum? Weil Gnade ewig ist. Oder? Und das sind ja nur so kleine Geschichten am Rand vom Evangelium, wo aber uns eigentlich schon so deutlich, wenn du Hebräisch kannst vor allem, aufzeigt, alter Bund, neuer Bund. Und was ich das Coolste am Ganzen finde, ist, das Gesetz freut sich an der Gnade. Weil das Gesetz selber ist heilig und gerecht und gut. Und das Problem ist auch nie das Gesetz gewesen, sondern wir Menschen, weil wir das Gesetz nicht erfüllen können. Weil das Gesetz kann uns nicht entgegenkommen. Und ich stelle mir manchmal so vor, oder, wenn ich so die Geschichte durchlässt von dem Simeon, der hat sich so gern den Menschen entgegengestreckt. Weil er ist ja von Gott gemacht, das Gesetz ist von Gott gemacht. Aber das Gesetz kann nichts anders als stief einfach da stehen, so wie es ist. Es kann dem Menschen nicht entgegenkommen. Und wenn ein Mensch einen Fehler macht, kann es nicht dir die Hand herheben und die rauszüchen. Aber weißt du was? Jesus kann es. Jesus ist dort hergekommen, wo wir sind, und hat uns die Hand entgegengestreckt. Warum? Weil er das Gesetz erfüllt hat und hat uns aufgezogen auf das Level, auf die Ebene, wo er ist. Und Lukas 24, das ist das letzte Kapitel. Kurz bevor dem, was wir vorgelesen haben, wir hören jetzt so auf, aber in Lukas 24 hat es wieder zwei Züge. Es sind die zwei Jünger, die nach Emmaus am Laufen sind. Und es sind aus meiner Sicht wieder Mann und Frau. Aber das schauen wir nächstes Mal ein bisschen an. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Weil im Lukas-Evangelium gibt es extrem viele Vergleiche noch. Ach, den Beste habe ich noch nicht. Mögen wir noch? Ganz einen kurzen. Der Beste. Also die Jünger von Emmaus haben wir ja eh schon zwei, dreimal detailliert durchgenommen. Aber im 4. Mose, den habe ich heute, ich bin verstorben. 4. Mose, oder? Mein Lieblingsbuch in der Bibel, 4. Mose. Völlig zusammengeklebt, jetzt zuerst müssen wir auseinander. Oder? Noch nie drinnen gelesen. 4. Mose 5, also Kapitel 5, Vers 1 bis 2, steht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen, und alle, die an einem Ausfluss leiden, und alle durch eine Leiche verunreinigten, aus dem Lager hinausschicken. Also Gott gibt eigentlich einem Mose einen Befehl, weil unter dem Gesetz, wenn du unrein bist, kannst du nicht mit den Reinen zusammenleben. Darum gibt's auch die, darum müssen die Aussätzigen, die Lepra haben, die Ausfluss haben, die, die mit einer Leiche in Berührung gekommen sind, die haben nicht dürfen am gleichen Ort sein wie der Rest vom Volk. Und ich finde es eine sehr extrem interessante Reihenfolge. Alle Aussätzigen. Der erste Mensch, der im Lukas-Evangelium geheilt wird, ist ein Leprakranker. Aussätzig. Die zweite Person, die im Kapitel 8 geheilt wird, ist die Frau, die 12 Jahre Blutfluss hat. Währenddem, weißt du, wenn das passiert ist, wo sie geheilt worden ist? Währenddem, dass er unterwegs war, zum Tochter von Jairus heilen, wo währenddem er die Frau von Blutfluss geheilt hat, gestorben ist. Und er ist nachher zu ihr gegangen und hat sie vom Tod auferweckt. Alle drei Sachen, die da aufgezählt sind, in der genau gleichen Reihenfolge, kommen im Lukas-Evangelium in der genau gleichen Reihenfolge vor. Gewaltig, oder? Ich lieb's. Lukas 14 und 15 schauen wir nächstes Mal an. Im Lukas 14 geht es um Jüngerschaft und im Lukas 15 geht es um sozusagen die bessere Jüngerschaft. Schauen wir nächstes Mal an, ist okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.